Es freut mich, dass wir unser Studium in dem zweiten Petrusbrief fortsetzen können. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass es ein prophetisches Wort gibt und die Heilige Schrift ist dieses prophetische Wort. Und sie gibt uns einen klaren Überblick über den großen Kampf dieser Erdengeschichte und sie zeigt uns eine Perspektive für die Zukunft. Und in diesem ganzen Gebäude, was die Schrift darstellt, haben sich natürlich Menschen zu allen Zeiten versucht, das falsch darzustellen. Es gab im alten Israel, wenn wir genau betrachten, immer mehr falsche Propheten und ganz wenige richtige Propheten. Nur zur Zeit Jeremias gab es eine Menge von Propheten, die weissagten genau das Gegenteil, was der Prophet Jeremia weissagte. Die Propheten Gottes waren meistens in der, oder fast immer in der Minderzahl, einzigartig. Und so spricht auch hier der Petrus, weil er weiß von seinem Herrn, der ihn gewarnt hat in Matthäus 24, dass falsche Lehrer und Verführer kommen werden. Und er spricht von dieser Zeit, die am Ende ganz massiv sein wird. Das Echte vom Unechten wird ganz schwierig zu sein zu unterscheiden. Deshalb schreibt hier der Petrus eine große Warnung von falschen Propheten und von falschen Lehrern. Und wir wollen anfangen zu lesen ab dem ersten Vers im zweiten Kapitel vom zweiten Petrusbrief. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, die, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Irrlehren heimlich verbreiten werden und indem sie den Herrn verleugnen, der sie erkauft hat und dabei ihren eigenen Untergang bald herbeiführen. Und viele werden ihrem zügellosen Leben folgen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Aus Habsucht werden sie euch mit erfundenen Worten ausbeuten. Doch das von alters her für sie beschlossene Urteil bleibt nicht aus und ihr Verderben schläft nicht. Und ich überspringe jetzt einige der Texte, wir kommen noch auf sie zurück und kommen zu dem Abschnitt, der ja so hier weitergeht. Ab Vers 15. Sie haben den richtigen Weg verlassen und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber einen Tadel für seine Übertretung empfing. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und sträubte sich gegen die Torheit des Propheten. Das sind Brunnen ohne Wasser, Wolken ohne Sturmwind, getrieben, und ihnen ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt. Denn sie reden stolze und leere Worte, locken durch die Begierden ihres ausschweifenden Lebens diejenigen, die gerade denen entkommen waren, die im Irrtum lebten. Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er geworden. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entkommen sind, werden aber wieder in ihnen verstrickt und von ihnen überwunden, dann sind sie zuletzt schlimmer dran als davor. Denn es wäre für sie besser, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich vom heiligen Gebot, das ihnen gegeben wurde, abkehren. Ihnen ist es nach dem wahren Sprichwort ergangen, ein Hund ist zu dem zurückgekehrt, was er erbrochen hat. Und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Erstmal wollen wir uns diesen Abschnitt anschauen und uns natürlich die Fragen stellen, wieso kommen falsche Lehrer? Und woher kommen diese Lehrer? Kommen sie aus den eigenen Reihen oder kommen sie von außen? Wir haben hier noch einmal zur Veranschaulichung den Weg des Gläubigen. Er beginnt mit der Neugeburt und er geht vorwärts, Schritt für Schritt, bis zur Heiligkeit, zur völligen Heiligung. Aber auf diesem Weg gibt es Gefahren. Dieser Weg ist beschrieben in der Heiligen Schrift als schmaler Weg. Und von diesem Weg kann man abkommen. Und wenn man abkommt, dann ist es manchmal vielleicht sogar sehr schwierig, wieder zurückzukommen. Aber die abkommen, werden zur Verführung der anderen. So, meine erste Frage, die ich stellen möchte: Was macht den Weg in die Freiheit schwer? Warum ist dieser Weg von der Neugeburt bis zur vollkommenen Heiligkeit nicht ein Spaziergang? Nicht etwas, wo man die Hände in die Hosentaschen tun kann oder in die Taschen und sagen, alles klar, ich bin ja jetzt erlöst. Mir kann nichts mehr passieren. Der Petrus warnt in seinem ganzen Brief vom ersten Kapitel im ersten Brief bis zum letzten im zweiten Brief, dass der Christ auf diesem Weg in Gefahr ist und dass er beständig auf ihm gehen muss und kämpfen muss, um drauf zu bleiben. Was macht ihn denn schwer? Wir haben ja angeboren eine Blindheit, eine sündige Natur, die umgewandelt werden muss in die Wahrheit, in die göttliche Natur. Wir müssen also, nachdem wir neu geboren werden, einen Weg beschreiten von der Lüge zur Wahrheit. Schritt für Schritt muss die Lüge mit der Wahrheit ersetzt werden. Das ist ein Prozess, das ist ein Kampf. Worin besteht er? Er besteht im Wesentlichen, dass ich gegen den Irrtum kämpfen muss. Mit der Neugeburt ist der Irrtum ja nicht ganz weg. Da ist nur ein Teil von ihm weg. Ich bin ein kleines Baby. Ich sehe das Licht Gottes. Aber um mich herum ist noch sehr viel Finsternis in meinem Herzen. Und jetzt beginnt der Weg, um die Finsternis durchs Licht zu ersetzen. Das geschieht nicht spontan. Das geschieht nicht, ohne dass es unseren Geist auffordert zu denken und zu entscheiden. Wir sind in einem ständigen Kampf aus dem Irrtum heraus in die Wahrheit. Weil wir haben ja den Irrtum nicht so sehr im Blick. Der Irrtum ist uns nicht bewusst. Da er im Herzen, im Unterbewusstsein lokalisiert ist. Dort ist er zu finden. Wir sehen nicht, wann wir uns betrügen, dass wir uns betrügen. Und da muss uns Gott helfen. Durch schwierige Umstände muss das hervorkommen. Und wir müssen sagen, aha, das war ein Irrtum. Deshalb muss uns Gott durch Schwierigkeiten führen. Ohne Schwierigkeiten sagt es der Jakobus, und nicht nur er, sondern alle, die die Schrift kennen und wissen, dass wir einen Kampf haben. Ich lese gern immer wieder diesen Text aus Hebräer 12, Vers 1. Darum lasset auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Und lasset uns mit Geduld in den Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und dann schreibt er hier von den Anfechtungen. Denn wenn der Herr lieb hat, dann erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Und wie macht er das? Jakobus sagt das im 1. Kapitel, Vers 2. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirket. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Das ist der Weg des Gläubigen. Und da der Irrtum unbewusst ist, muss uns Gott in Schwierigkeiten bringen, damit der Irrtum hervorkommt. So wie bei Petrus. Und wir ihn sehen, damit wir ihn dann mit der Wahrheit ersetzen. An der Basis aller Entscheidungen in unserem Herzen, haben wir gesehen, liegt das Vertrauen. Und wir wissen nicht, wem wir vertrauen. Erst wenn die Schwierigkeit kommt, wird uns das bewusst, dass wir wieder auf Menschen vertraut haben. Dass wir wieder Menschen nachgejagt sind. Und hier im Petrus ist das so deutlich, warum folgen viele, werden ihnen, ihrem zügellosen Leben folgen. Viele. Wieso viele? Warum nicht nur einige? Warum sind es nicht nur einige, die von den Verführern verführt werden, die abfallen vom Glauben? Warum sind es viele? Weil es so gewöhnlich ist für den Irrtum unseres Herzens, dass wir Menschen vertrauen, dass wir uns nach Menschen richten, dass wenn wir einen Menschen irgendwo sehen und achten, dass wir sagen, ja, er muss immer recht haben. Ich hatte mal, als ich noch jung war, in einer Gemeinde dem Pastor, ein großer Evangelist, als er eine gewisse Fragen gestellt hat, habe ich versucht, ihm zu erklären, dass er diese Dinge nicht ganz richtig sieht. Und das war in der Nachmittagsstunde. Und ein Mann aus der Gemeinde, der am Vormittag nicht da war, zu der Predigt, über die wir sprachen, der hob die Hand und sagte, ich war zwar nicht hier, aber ich bin mich sicher, dass der Bruder, der gepredigt hat, das Richtige gepredigt hat. Das ist ein typisches Beispiel einer nicht bewussten Menschenabhängigkeit. Wir nehmen uns nach Lehren, anstelle selbst zu prüfen, anstelle selbst zum Wort zu greifen, anstelle auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist so wichtig, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen für das, was wir glauben oder nicht. Der Weg in die Freiheit ist so schwer, weil es so natürlich ist, einem Menschen zu vertrauen. Und so unnatürlich, auf Gott zu vertrauen. Das hier will nicht, dass wir auf Gott vertrauen. Wir sehen nicht, wenn wir vertrauen. Deshalb in der Schwierigkeit bringt uns das Gott hervor. Wir haben Gewohnheiten, die wir vor der Bekehrung aufgebaut haben, die wir gewohnt sind zu tun. Diese sind hinderlich auf diesem Weg und sie müssen abgelegt werden. Ellen White schreibt von dem Weg, der immer schmaler und schmaler und schmaler wird. Wir haben Gewohnheiten, die gehören auf diesen Weg nicht. Und ja, wenn ich zurückblicke, hat mich Gott befreit von allen meinen Abhängigkeiten und Süchten am Tag der Bekehrung, im Augenblick. Aber das, was ich gewohnt war, so zu tun im Alltag, die Art und Weise, wie man isst, wie man spricht, wie man sich benimmt, all diese Dinge müssen verändert werden, verfeinert in das Ebenbild Jesu. Das ist Arbeit. Das ist nicht herumsitzen mit den Hosentaschen oder Urlaub machen. Diese alten Gewohnheiten müssen erkannt, müssen gesehen werden, wo Wo ist das Problem, damit sie durch den Glauben an Christus, durch die Gnade verändert werden? Niemand kann sie verändern ohne die Gnade. Der Appetit und die Leidenschaft, das sind natürliche Dinge, die Gott in unseren Leib gelegt hat, die aber durch den Irrtum unseres Herzens und auch durch unsere Geburt schon nicht mehr auf das Richtige gestützt sind. Sie bringen uns in eine Not und sagen, hallo, dies ist die Richtung, aber jetzt sehe ich die Wahrheit. Nein, das ist die andere Richtung. Den Appetit und die Leidenschaft, ein Mann, seine Sexualität unter Kontrolle zu haben, ist nicht möglich ohne den Geist Gottes in seinem Herzen. Und auch dann ist es ein Kampf. Es ist nicht so, dass Gott dich einfach befreit, dass du deine Leidenschaft nicht mehr hast. Nein, weil sie ist ja Gott gegeben. Nur, dass sie sich immer wieder jemand sucht oder dass sie irgendwo ständig lauert, das ist nicht Gott gegeben. Und Menschen, die auf diesem Weg sind, können leicht durch ihren Appetit, durch ihre Leidenschaften vom Weg abkommen. Wir haben Menschen, die in den letzten Jahren besonders in unserer Adventgemeinde, der weltweiten Gemeinde, die hervorragende Leistungen gebracht haben nach außen, dass herauskam, dass sie ihre Sexualität und Leidenschaft ganz und gar nicht unter der Kontrolle hatten. Sie missbrauchten ihre Kinder, sie missbrauchten andere Frauen, sie lebten ein unzüchtiges Leben. Hintenrum. Nach außen waren sie in der konservativen Liga. Nach außen waren sie unter denen, die strenge Regeln und Maßnahmen predigten. Und zum Teil tun sie es noch, weil nicht alle sind aufgedeckt von ihnen. Aber sie können das nicht kontrollieren. Deshalb sind sie Verführer letztendlich, weil sie die Menschen, die Leute, die ihnen nachfolgen, leicht verführen. Weil sie sind herausstehende Persönlichkeiten. Sie haben was studiert, sie haben was geleistet. Die Menschheit schaut auf sie und schönreden können sie auch. Aber man schaut nicht dahinter. Aber man sollte es doch. Man sollte es doch sehen, ob da die Kraft Gottes ist. Weil in den Menschen, die ein Doppelleben führen oder die ein Leben führen, das nicht auf dem Weg ist, sage ich jetzt mal, auch egal, was sie predigten, man merkt doch, da ist keine Kraft dahinter. Zumindest ich merke es. Ich denke, andere auch. Wir haben eine ganze Menge angesammelte Vorurteile in unserem Herzen gegen alle Menschen, die wir getroffen haben und besonders mit denen, die wir lieben. Diese Vorurteile müssen erkannt und abgebaut werden, weil sie sind wiederum gestützt auf die Idee, ich bin Gott, und auf das Vertrauen auf einen Menschen. Die sind nicht leicht zu erkennen. Der Heilige Geist muss mit uns in ein Ringen kommen, damit wir erkennen, was wir alles für Vorurteile haben und wie schnell diese Vorurteile uns übermannen, uns gefangen nehmen. Und wir müssen sagen, da müssen wir weg. Nur, dass wir hineinfallen, ist nicht das Problem. Aber dass wir nicht sehen, dass wir sie entfernen sollen. Und dann haben wir ja eine ganze Menge in diese sündige Natur, die Habsucht, den Neid, den Zorn. Das sind Dinge, die kommen in Millisekunden aus uns hervor. Sie treiben uns an. Alle müssen weggetan werden. Es ist nicht so, wenn jemand neugeboren ist, zack, ist da eine neue Natur, die ganz die alte weggenommen hat. Nein, da ist nur ein Beginn der neuen Natur, bis sich diese neue Natur ausdehnt, ausbreitet, bis die Wahrheit die Lüge Schritt für Schritt ersetzt. Es ist ein bewusster Prozess, ein Prozess der Mitarbeit zwischen uns und dem Geist Gottes. Deshalb ermahnt uns Petrus, Paulus, alle Briefe ermahnen uns in diesem Kampf. Und wir haben das gesehen im ersten Petrusbrief, wie sehr er sagt, wir müssen diese Dinge alle ablegen. Und es passiert nicht einfach so. Wir müssen wissen, wie. Wir müssen wissen, wo liegt das Problem. Deshalb müssen wir uns kennen in unserem Herzen. Wir müssen wissen, wo sind unsere Schwachheiten. Wir müssen wissen, wann machen wir was. Die Erkenntnis unserer selbst ist deshalb so entscheidend. Sonst werden wir nicht auf dem Weg bleiben können. Und den Sieg nicht davontragen, sondern werden abgleiten und den Verführern, den falschen Lehren in das Netz laufen. Das Gleichnis vom Sämann, die vier Böden, geben mir immer wieder ein klares Bild von dem, was geschieht im Herzen des Menschen, wenn er zusammenkommt mit dem Evangelium. Da ist der Sämann, der sät den Samen. Und mancher von diesem Samen fällt auf den Weg, nicht aufs Feld. Diese Samen kann nicht aufgenommen werden. Die Vögel kommen und picken ihn weg. Es wächst nichts darauf. Der Samen ist dorthin umsonst gestreut. Das sind die Herzen der Menschen, die hören, aber es nicht zu Herzen nehmen. Dann ist der Samen, der auf einen steinigen Boden fällt, hier auf den Asphalt. Aber ihr seht, ein bisschen Erde macht, dass er aufgeht. Eine Schicht über dem Felsen macht, dass der Same keimt. Aber kann er auf diesem Boden Frucht bringen? Ist er in der Lage, sich zu entwickeln und zu wachsen und Frucht zu holen? Oder ist der Keim, der unter die Dornen und Disteln fällt, hat er eine Chance, hier unter diesem Gebüsch hervorzukommen? Nun, er kommt hervor. Er keimt in der Erde, wenn er da unten hineinfällt. Aber sehr schnell, wenn er gekeimt ist, sieht er um die Umgebung und hat keine Chance zu wachsen. Und dann gibt es den guten Boden, auf den der Samen fällt. Und der bringt 30, 60 oder 100-fach Frucht. So, lasst uns klar machen. Die mittleren zwei Böden keimen, können aber keine Frucht bringen. Das sind Menschen, die neugeboren sind. Und nimmt man jetzt alle vier und macht sie 100% und nimmt man die drei, auf denen der Boden keimt, und macht die 100%, dann haben wir zwei Drittel von allen, die neugeboren werden, schaffen es nicht, ans Ziel zu kommen. Mindestens zwei Drittel schaffen es nicht. Und nimmt man sie alle zu Viertel, dann ist es nur ein Viertel. Von allen denen, die das Evangelium hören. Aber wir nehmen ja nur die, die neu geboren sind, weil die werden angesprochen im Petrusbrief. Sie sind es, die er will, dass sie erkennen, dass es einen Weg gibt, auf dem man bleiben muss. Das Bild hier vom Sämann macht, wie wenn der Boden das Problem ist. Und ja, so ist es. Aber was ist der Boden im Bild? Der Boden ist nicht anders als das Herz. Auf ein Herz ist verhärtet, keine Chance mehr. Die anderen sind noch weich, da geht noch was rein. Aber sie bleiben nicht beständig auf dem Weg. Weil es muss ja einen Weg geben. Und ich möchte die drei üblichen Wege eines Menschen zeigen, den er geht, wenn er geboren wird auf dieser Welt. Da ist das Evangelium Gottes, die Erbschaft Christi, sie kommt und wird uns angeboten. Wir haben es ja hier gelesen, dass Christus ein ewiges Erbe uns gibt. Ja, das, was er geschaffen hat für uns. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Hier kommen wir alle konfrontiert und die vier Böden bezeichnen alle Menschen dieser Welt. Und ich habe sie hier in drei Wegen aufgezeigt, weil wir können ja die zwei mittleren in einen Weg nehmen. Ich nehme jetzt hier zuerst den guten Boden. Wir alle Nachkommen Adams sind geboren in Luzifers Gefangenschaft. Wir haben keine Wahl. Durch die Erbschaft Christi, durch das Evangelium bekommen wir eine Wahl. Eine Wahl, aus dem Irrtum ins Licht zu kommen. Das ist ein Weg. Von viel Irrtum wird immer weniger und die Wahrheit nimmt den Platz, bis am Ende nur noch Wahrheit existiert. Dieses ist der Weg zur Freiheit, zur völligen Freiheit des Kinder Gottes. Das ist der Weg, den wir gesehen haben hier im Petrus. Dann gibt es den Weg derer, die die Wahl bekommen, die auch neu geboren werden. Das sind die zwei Böden, der steinige und der mit Disteln und Dornen. Sie beginnen, aber irgendwo bleiben sie auf dem Weg nicht beständig. Erklärbar ist es nicht ganz, weil warum sollte man wieder zurückgehen? Ich meine, wenn ich das hier so lese und meinen Weg sehe, dass ich seit 14 Jahren mich Gott wieder bekehrt hat und ich gehe mit Gott vorwärts, warum sollte ich wieder zurückgehen? Ich fürchte mich, wieder in eine Situation oder so zu leben, wie ich vor 14 Jahren gelebt habe. In dem Durcheinander meiner Gefühle, meiner Gedanken, meine Orientierungslosigkeit, meine unkontrollierten Leidenschaften und Appetit. All das will man doch nicht mehr. Und ich möchte beständig bleiben. Und nicht abirren. Aber das hängt davon ab, ob ich, wenn Gott mich einen Schritt vorwärts bringen will, wenn er mich in eine neue Anfechtung bringt und ich sehe, wie ich versagt habe, weil ich ja nicht wusste, was in meinem Herzen ist, und er sagt jetzt, mein Junge, hier hast du ein Vorurteil, hier hast du die Habsucht, die dich festhält, willst du sie wegtun? Dann kann ich sagen, naja, ganz? Ganz weg? Ganz weg. Und dann muss ich erkennen, dass die Habsucht mir im Weg steht. Und dann muss ich mit Gottes Hilfe sagen, Herr, ich will, hilf mir. Aber es muss mein Wille sein, der es will. Und dann benutzt man die Gnade Gottes und die Verheißungen Gottes, um das Herz verändert zu bekommen durch die Kraft, die Gott gibt. Aber es passiert nicht, wenn nicht ich gehe zum Teil Siloa und wasche meine Augen. Es ist eine Zusammenarbeit. Sie muss im Bewusstsein, im Willen stattfinden. Und die Kraft Gottes, wenn ich sie durch den Glauben aufnehme, wird zur Kraft, die mich verwandelt. Aber dieses Wort muss ich glauben, dass es mich verwandelt. Dieses Wort muss ich erstmal in meinem Willen wollen. Ich muss die Habsucht hassen und die Liebe und die Freigebigkeit lieben. Wir kommen auf dem Weg unterwegs und es wird enger. Und Ellen White beschreibt es auch, dass manche zurückblieben oder fallen runter vom Weg, weil sie irgendwo die Finsternis mehr lieben wie das Licht. So passiert bei ihnen der umgekehrte Weg. Sie fallen ab und sie kommen Schritt für Schritt in die völlige Gefangenschaft. Und dann gibt es noch den dritten Weg der Menschen, wo es auf den Boden, auf ein steinernes Herz gefallen ist. Sie bleiben freiwillige Gefangene des Satans. Es ist nicht erklärbar wie, aber eines Tages, wenn Gott uns alles offenbaren wird, werden wir sehen, warum jemand nicht dem Evangelium gehorcht ist oder warum jemand nicht treu geblieben ist bis ans Ende. So, das sind die drei üblichen Wege mit der üblichen Konsequenz. Die einen haben das ewige Leben, die anderen haben den ewigen Tod oder die Inexistenz. Das ist der Weg. Und die vom Weg abgekommen sind, die bringen andere und ziehen andere vom Weg ab. Das ist an sich sehr schlimm. Aber so passiert es, weil wir leben ja nicht alleine. Und da der Mensch sich beeinflussen lässt, kommen die, die mal auf dem Weg waren, und verführen die anderen. Das sieht zwar hier auf dem Bild ganz klar aus, dass die neben dem Weg laufen, aber in der Realität sieht man, dass die auf dem Wege sind. Im Alltag sind es die frommen Christen. Es sind die, die so wunderbar reden können, die verführerisch sind. Es sieht nicht aus, als ob sie neben dem Weg sind. So, wie wissen wir es? Wie können wir aufpassen? Der Petrus gibt uns hier ein Beispiel, ein trauriges Beispiel eines Propheten. Und das ist der Bileam. Bileam gibt Balak den Rat, Israel zur Unzucht zu verführen, nachdem er nicht Israel verfluchen konnte. Er hätte gern Israel verflucht, um was? Wie hier geschrieben steht, um den Lohn der Ungerechtigkeit. Der Lohn der Ungerechtigkeit. Er wird bezahlt, dass er was Böses tut. Die Leute kommen und sagen, hey, du bist ein Diener Gottes, komm, verfluche das, weil sie glaubten ja an den Fluch. Und Gott sagt dem Bileam, wo willst du hin? Und Gott hemmt und kann den Bileam nicht aufhalten, aber der Bileam geht weiter. Und als auch sein Tier, sein Esel spricht zu ihm, da antwortet, da geht Bileam dennoch vorwärts. Der Bileam ist entschlossen, den Lohn der Ungerechtigkeit. Ein einstiger Prophet Gottes wird zum Verführer. Ein Mensch, der einmal Gottes Sprachrohr war, wird zum Verführer, zum Sprachrohr des Teufels. Und das warum? Was war das Zünglein an der Waage, weshalb Bileam als Prophet es nicht schaffte? Es war die Habsucht. Ihr seht, der Bileam, und wenn Gott sich einen Menschen aussucht zum Dienst, wir sehen das in der Heiligen Schrift, und ihn beruft sogar zum Prophetenamt, ist der Mann oder die Frau noch nicht fertig. Die sind ja noch voller Irrtümer in sich. Aber jetzt werden sie gerufen, in einem Werk Gottes da zu sein. Gott muss ja seine Propheten zuerst erziehen. Sie müssen auch den Prozess der Heiligung durchgehen. Sie werden nicht zu Propheten ernannt, wenn sie heilig sind. Das ist ein großer Irrtum, dem wir verfallen. Wir können euch erinnern an den Propheten aus Juda, der kam nach Israel und dem Jerobeam den Altar verfluchte. Und der Jerobeam sagt, greift ihn und seine Hand wird steif, gelähmt. Und dann bittet der Prophet und die Hand wird wieder freigelassen. Und der Jerobeam will den Propheten halten und sagen, komm, iss mit mir. Aber der Prophet hatte einen Auftrag bekommen, hat gesagt, du gehst, verfluchst den Altar, kommst nicht mehr auf demselben Weg zurück und unterwegs isst du nicht. Und der Mann Gottes gehorcht. Seine Worte erfüllen sich auch nach seinem Tod, 300 Jahre später. Als der König Josia den Altar verbrennt und die Gebeine der Priester. Seine Worte sind geblieben. Auch die Worte des Propheten Bileams werden sie erfüllen, die er gesehen hat. Dort, wo er verfluchen wollte Israel, da sieht er die Herrlichkeit des Wiederkommenden. Er sieht das Volk Israel, er sieht die 144.000 und er findet nichts an ihnen. Er sieht den Lohn der Gerechten. Der falsche Prophet, der nicht gehorsame Prophet, dem wird eine klare Vision gegeben. Und seine Vision wird sich erfüllen, so wie sich die des Propheten. Aber dieser Prophet geht nicht denselben Weg, aber unterwegs kommt ein anderer Prophet und sagt ihm, hey, Gott ist mir erschienen, hat sich geändert, du sollst dich jetzt wieder zu mir kehren und kannst mit mir essen. Und dieser Prophet glaubt dem. Warum geht dieser Prophet nicht zu Gott und sagt, hallo, Herr, du, der du einmal einen Befehl gibst, änderst du dich? Das ist so wie bei Jesus in der Wüste. Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste. Jesus kommt und ist dort in der Wüste zum versucht werden. Und jetzt plötzlich kommt ein Engel des Lichts und sagt ihm, die Versuchung ist zu Ende. Mach dir Brote, damit du überlebst. Das ist doch das, was wir verstehen müssen. Gott gibt uns nicht einen Auftrag, dass er uns ihn dann wieder zurückzieht. Als ich in meine finanziellen Schwierigkeiten kam, nachdem ich das Haus und die Praxis gekauft hatte, dann kamen die guten Ratgeber und sagten, naja, verkauf das Haus. Aber ich hatte doch das Haus gekauft, weil Gott mir gesagt hat, ich soll es kaufen. Soll ich es jetzt wieder auf eigene Hand verkaufen, auf eigene Faust? Ich werde mich hüten, das zu tun. Und dann kommen und sagen, verleg deine Praxis, aber Gott hat mich dort den Platz gegeben, dort bleibe ich, bis er kommt und sagt, es ist ein anderer Weg. Man geht doch nicht, wenn Gott einen einmal ruft, wenn uns einen Auftrag gibt, dann verändert er sich nicht. Dann kann doch nicht ein Mensch kommen und sagen, hallo, weißt du bist verirrt. Okay, dann bin ich lieber verirrt, wie auf dich zu hören. Lieber gehe ich in die Irre, aber ich gehe und hole mir von Gott meinen Rat und nicht von einem Menschen. Der Bileam, als er zum Prophetentum gerufen wurde, und er war kein Israelit, ja, er war aus den Heiden zum Propheten gerufen, genauso wie die drei weisen Männer, die zu Jesus kamen, sie waren nicht aus dem Volk Israel, aber sie kannten die Prophetie und sie kamen und brachten die Geschenke, mit denen Jesus dann die 2 Jahre in Ägypten überlebte. Sie waren die Boten Gottes. Haben die alles verstanden? Mit Sicherheit nicht. Aber sie haben die Prophetie studiert und sie haben gesehen den Stern und sind gekommen und wussten, da muss der neugeborene König der Juden sein. Und sie kamen ihn, um ihn anzubeten. So ein Mann war Bileam. Ein Mann, der war nicht ein Israelit, aber er war ein Mann, der den Gott berufen hat zu einem Werk. Er war nicht heilig, als er ihn berufen hat. Keiner ist von uns heilig, als er uns berufen hat. Als Gott mich rief, dass ich in die Praxis gehe und dort arbeite, und als er mich später rief, auch öffentlich aufzutreten und zu verkündigen, das, was ich gelernt habe. Und auch heute, ich bin noch nicht heilig. Aber ich bin in diesem Prozess. Und Gott hilft und nutzt das, was wir lernen in diesem Prozess. Und so war auch der Bileam nicht fertig. Aber Gott hindert es nicht, unsere Fehler, um uns zu helfen, um uns Vertrauen zu geben und sagen, komm Junge, mach's, ich helfe dir. Aber als der Punkt kam in seinem Leben, den er wahrscheinlich etliche Male nicht weggeben wollte. Die Habsucht. Ich denke, bei dem anderen Propheten war es der Appetit. Ich liebe Essen. Wir alle haben Appetit. Aber wir müssen ihn überwinden. Sonst wird er uns zum Verhängnis. Und dieser Mann wurde sein Appetit zum Verhängnis. Und für Bileam wurde die Habsucht zum Verhängnis. Und nicht nur ihm. Sie wird vielen, denen, die in eine leitende Position kommen, denen, die Gott eine Aufgabe gibt. Oh, denk ja nicht, dass die Habsucht in einem Mal aus unserem Herzen verschwindet. Sie muss mit völligem Ernst weggeschnitten werden, damit wir aus dieser Habsucht rauskommen. Das ist ein Kampf. Und die Frage ist, willst du ihn gehen? Willst du, auch wenn es weh tut, willst du das Ding aus dir entfernen bekommen? Oder es entfernen, indem du die Gnade Gottes gibst und die macht es weg? Ein Prophet, wenn er gerufen ist, ist noch nicht fertig. Er muss seine Prüfungen bestehen und er kann fallen. Und wenn er fällt, wird er zum Verführer anderer. Oh, da gibt es viele falsche Propheten heute oder falsche Lehrer im Volk. Aber die Bibel sagt weiter, in Vers 1, aus Habsucht werden sie auch euch mit verführerischen Worten ausbeuten. Durch das von Alters her für sie beschlossene Urteil bleibt nicht aus und ihr Verderben schläft nicht. Das heißt, sie werden mit Sicherheit gerichtet werden. Sie werden mit Sicherheit gerichtet werden. Und es steht so, denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle verstoßen und übergeben, damit sie bis zum Gericht aufbewahrt werden. So, hier haben wir Gott. Hier ist sein Gesetz, das Luzifer und seine Engel im Himmel übertraten. Sie trennten sich von Gott. Sie dachten, sie können und wissen es besser. Dieses Gesetz haben sie übertreten. Und jetzt kommt das Gericht. Gott muss richten. Als die Engel und Luzifer völlig entschlossen waren, gegen Gott vorzugehen, waren sie verschlossen in völlige Finsternis. Petrus sagt hier hinabgestoßen, in die Hölle, verstoßen in die Finsternis. Nun, was bedeutet das? Bedeutet das, dass sie irgendwo eingesperrt sind? Gewissermaßen hat er sie isoliert, ja. Aber sie sind nicht in dem Sinne weg. Sie haben ihren Raum bekommen des Handels. Sie sind nicht in der Hölle und braten dort oder feuern alle anderen an oder wie auch immer. Menschen versuchen aus den Schriften hier Dinge herauszuholen. Nein, sie sind ausgestoßen aus dem Licht. Sie lebten in der Gegenwart Gottes. Dort in dem vollkommenen Licht, von dort sind sie ausgestoßen worden in die dunkle Finsternis. Und sie sind seit dem Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist, sind sie auf diese Erde begrenzt. Sie haben nirgendwo mehr hin, wo zu gehen, weil keiner wird ihnen mehr glauben. Sie sind hinabgestoßen. Hier auf dieser Erde ist ihr Bereich, wo sie versuchen und wüten, aber auch nur so viel, wie Gott es ihnen erlaubt. Aber Petrus will klar machen, diese Engel waren einmal seine Diener und sie waren vollkommene Diener. Der Luzifer war der Erste unter ihnen. Und der Petrus will klar machen, wenn Gott diese Engel, die bei ihm waren, nicht verschont hat, wieso soll er die anderen verschonen? Er möchte klar machen, das Gericht ist sicher und er führt hier Bilder des Endgerichts. Sind diese schon Gerichte zu Ende? Nein. Er sagt, sie sind ausgestoßen. Sie haben ein gewisses Gericht erfahren, aber es ist noch nicht das Endgericht. Auf sie wartet das Gericht. Am Tage, am Ende des Millenniums, am Ende der 1000 Jahre, dann werden sie endgültig gerichtet und vernichtet. Aber Gott hat sie nicht verschont. Er hat klar gemacht, dass ein Endgericht kommt. Und so hat er schon ein Vorgericht genommen, weil für sie gibt es keine Umkehr. So wie auf sie das Gericht wartet, die sie einmal in allerhöchsten Position vor Gott standen und haben sich entfernt. Und Gott hat nicht sie verschont sozusagen, so wird er niemanden, der das Gesetz Gottes bricht, verschonen. Es geht nicht. Er hat die alte Welt nicht verschont, sondern bewahrte Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Gott brachte über die Welt, die er geschaffen hatte mit eigener Hand, eine Sintflut und zerstörte sie, zerstörte die Menschen, sein liebes Geschöpf mit Herz zerreißt. Aber es gab keinen anderen Weg. Sind sie endgültig gerichtet? Nein, nur vorübergehend. Sie ruhen und warten auf das Endgericht, sind Bilder des Endgerichts. Gott muss uns zeigen, er wird nicht verschonen, die, die sich dem Bösen verschreiben. Und die Leute vor der Sintflut waren alle irrekuperabel. Sie hatten keine Chance mehr, egal wie lange Gott sie hätte leben lassen. So warum noch leben? Und so nimmt er die Sintflut, er bringt das Wasser, um ein Zeichen zu setzen, wie ernst die Sache ist. Aber Jesus sagt, wisst ihr, es wird sein zur Zeit des Menschensohns, wenn er kommen wird, das heißt das zweite Kommen Jesu, es wird sein wie in den Zeiten Noahs. Niemand wird es achten, bis dass die Sintflut kommt und sie alle davon nimmt. Er hat die Städte Sodom und Gomorra zum Untergang verurteilt und zu Asche gemacht, damit den Gottlosen, die danach kommen werden, ein Beispiel gegeben ist. Und er hat ihnen den gerechten Lot und er hat dann den gerechten Lot erlöst, der vom unzüchtigen Lebenswandel der gesetzlosen Leute geplagt wurde. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles sehen und hören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre gesetzlosen Taten. Und jetzt kommt ein wunderbarer Satz. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erlösen, aber die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufzubewahren, um sie zu strafen. Besonders aber die, die ihre selbstsüchtige Natur nachleben in unreinen Leidenschaften und jede Herrschaft über sich verachten, frech und eigensinnig erzittern sie nicht, Hoheiten zu lästern, und das ist Gott. Obwohl durch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerliches Urteil gegen sie fallen vor dem Herrn, diese aber, wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden, lästern darüber, wovon sie nichts wissen, und werden in ihrem verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für Vergnügen, am Tag zu schwelgen. Sie sind Schmutz und Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, während sie mit euch prassen. Sie haben Augen voller Begierde nach einer Ehebrecherin, lassen von der Sünde nicht ab, locken leichtfertige Seelen an und haben ein Herz, durchtrieben von Habsucht, Kinder des Fluches. Strenge Wort. Sie haben den richtigen Weg verlassen und gehen in die Irre und folgen dem Weg Bileams. Da ergibt sich jetzt das ganze Kapitel. Hier kommt Sodom und Gomorra. Gott hat sie nicht verschont. Er hat sie vernichtet durch Feuer. Als ein Bild. Aber es ist auch ein Bild für die Gerechten, für den gerechten Lot. Sein Leben war nicht ganz so gerecht. Und dennoch nennt die Bibel ihn gerecht. Und Gott errettet ihn. Die Engel kommen und nehmen ihn bei der Hand. Seine Frau wird zur Salzsäule, weil sie zurückblickt. In ihrem Herzen bleibt sie in Sodom. Und wo in Sodom bleibt, in der Habsucht, der wird sterben, auch wenn er außerhalb der Stadt ist. Das sind ernste Bilder. Das sind ernste Bilder, die uns klar machen sollen, dass Gott eines Tages richten wird. Warum richtet Gott? Warum bringt er das Gericht über diese Welt? Es kommt nur wegen der Übertretung des Gesetzes. Und ich habe hier vier Gründe zusammengefasst, warum es ein Gericht geben muss. Die Saat ist Frucht geworden. Wenn die böse Saat, wenn das, was die Menschen in ihrem Herzen Böses tun, reif ist, dann muss Gott sie richten. Dann gibt es kein Zurück mehr. Diese Menschen haben den Weg verlassen und gehen in die Irre, holen andere in die Irre. Und im Wesentlichen, wenn wir sehen, sind es die Leidenschaft und der Appetit, der sie verführt hat, aber auch die Habsucht, die Gier, nach Dingen zu besitzen, beherrschen wollen andere. Und jetzt hat Gott es gelassen, ihre Verdammnis wartet. Er lässt es wachsen, das Unkraut, bis es ganz komplett sichtbar ist, dass es nur noch Unkraut ist. Aber Gott bringt das Gericht, um zu demonstrieren, wohin es führt, dass man dem Bösen folgt. Aber er bringt auch ein Gericht und zeigt, wohin es führt, wenn man ihm folgt. Gott wird niemanden vernichten am Tage des endgültigen Gerichts, bevor nicht jeder gesehen hat sein gottloses Wandel und wird sagen, ich bin einverstanden, weil jetzt sehe ich, dass du gerecht bist und ich ungerecht. Und es muss eine Reinigung geben. Es muss das Böse entfernt werden aus diesem Universum. Es muss wieder Frieden und Harmonie einkehren. Das Übel muss ein Ende haben. So Gott wird Richter sein und hat im Voraus schon gezeigt, dass es ernst meint. Am Ende, wenn das Gericht gehalten wird, wird niemand sagen können, mir hast du es nicht gesagt. Oder auf mich kam dein Wort nicht zu. Mir wolltest du nicht begegnen. Nein, er ist einem jeden begegnet. Wir alle leben in feierlichen Zeiten, dass die Vorboten des Gerichtes, des Zornes Gottes, ist noch kein endgültiges Gericht. Sodom und Gomorra ist nicht endgültig vernichtet. Jesus sagt häufig und sagt, Sodom und Gomorra wird auftreten mit diesem Geschlecht am Gericht. Das heißt, das Gericht wird für alle Menschen zur gleichen Zeit stattfinden, am Ende der 1000 Jahre. Dort trifft Sodom und Gomorra auf Annas und Kaiphas, auf die Menschen, die Jesus gekreuzigt haben. Und Sodom und Gomorra wird sagen, uns, hätten wir das gewusst, hätten wir das nicht getan. Aber sie haben genug Licht gehabt, dass sie von ihrem verkehrten Wesen abkommen. Sie hatten Abraham dort und sie hatten den Lot. Aber den Juden wurde und manchen Menschen wird ein besonderes Maß gegeben an Erkenntnis. Und wenn sie das nicht nutzen, was soll noch mehr geschehen? Ja, jedem wird ein gewisses Maß gegeben, aber dem, der viel gegeben wird und der verachtet es, soll der nicht gleich schlimmer gerichtet werden wie der, der das Wenige missachtet? Ja, sie kommen beide zum selben Ort. So, Gottes Gericht ist ernst. Wie können wir überwinden? Wie können wir uns schützen, dass wir keinen falschen Lehren auffliegen, dass wir verführt werden? Nun, indem wir Gott treu bleiben. Aber dafür müssen wir zwei Dinge kennen und ich werde diese zwei Dinge immer wieder erwähnen. Wir müssen unser Herz kennen. Wir müssen wissen, was in uns stattfindet. Wir müssen erkennen können, unsere Nöte, unsere Vorurteile, unsere Habsucht, unser Neid. Wir müssen erkennen, wie wir gefangen sind. Gott muss uns unser Herz offenbaren und er tut das. Und dann sagen wir, ja, weg müssen wir damit. Alles, was es kostet, alles. Wir wollen dieses Herz loshaben. Wir wollen eine Naturveränderung, nicht eine äußere Tatenveränderung. Weil die äußere Tatenveränderung kannst du in der Gesellschaft haben, aber in deinem Kämmerlein hast du sie nicht. Da sitzt du vor deiner Glotze oder von deinem Internet und guckst, was du nicht gucken sollst und tust, was du nicht tun sollst, weil du keine Macht hast über dich. Und da musst du schreien und sagen, das muss weg, sonst führe ich ein Leben nach außen, das andere verführt. Die, die offensichtlich falsch liegen, die sind keine großen Verführer, nein. Aber die, deren Leben so ganz gut aussieht, aber in denen eine Sünde geharrt, so wie bei Bileam, die Habsucht. Oder Appetit oder die Leidenschaft. Irgendetwas, eine einzige Sache, bringt uns zu Tode. Wir können nur überwinden, wenn Gott und wir zusammen mit Gott arbeiten und uns selbst kennen. Und Gott hat uns gezeigt, wie wir funktionieren, hat uns gezeigt, wie die sündige Natur funktioniert und wie wir durch seine Gnade wegkommen. Und dann müssen wir dieses Gesetz kennen. Wenn wir dieses Gesetz des Lebens nicht kennen, dann werden wir verloren gehen. Dann wird man uns verführen mit wunderbaren Sachen, mit Heilungen, mit superlogischen Erklärungen von irgendetwas. Und das Arme, die nicht gefestigten Seelen werden ihnen anheimfallen. Ich möchte das nicht. Ich möchte ein Sieger sein. Ich möchte auf Gott vertrauen und mit Gott wandeln bis zum Ende. Was willst du? Willst du diese Worte, diese zwei Petrusbriefe ernst nehmen und sagen, Herr, ich muss diese Leiter hochgehen des Glaubens, um aus der Not herauszukommen? Ich will jede Unreinheit meines irdischen Wesens wegtun. Und in diesem Kampf wird uns Gott beistehen, weil hier steht, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erlösen, aber die Ungerechten für den Tag des Gerichts aufzubewahren, um sie zu strafen. Ich möchte zu diesen Gerechten gehören, die er erlöst aus der Versuchung, denen er hilft, aus der Sache rauszukommen. Und ich hoffe, du willst es auch und nimmst die Worte ernst und baust auf den Felsen, der allein tragen kann und nicht als eine Floskel Jesus Christus sagen, sondern der Fels ist das Gesetz und die Struktur des Menschen. Der Fels ist, dass wir die Wahrheit erkennen, so wie sie Christus gelebt hat und sie unser Leben wird. Das ist der Fels. Er ist nicht unintelligent, er ist nicht durch eine Gefühlsduselei zu erreichen, sondern durch klare Denkweise, durch klare Entscheidungen, durch klares Handeln Tag für Tag, durch Ringen im Gebet zur Entfernung einer jeden Unreinheit des Herzens. Es lohnt sich zu kämpfen. Ich sage mir, auch wenn ich nur lange, langsame Schritte mache, aber eines Tages will ich befreit sein von jedem Irrtum meines Herzens und mit Gott so wandeln, dass seine Liebe völlig aus meinem Herzen, durch meine Hände, durch Füße, durch alles, was ich tue, herauskommt. Und das, hoffe ich, willst du auch. Amen.